der Herr Dr. Breyer anwesend sind, sondern Angelika, Uli, Torge, Sven und Wolfgang.
Muss man für die Aufnahme sagen, wo wir sind und was.
Genau, wir sind die Piratenfraktion, ja, das Uli sind die Piratenfraktion. Wir sind heute bei der CDU zu Gast. Vielen Dank dafür, für jeden, der das hört. Heute ist der 19.01. und wir haben Fraktionssitzung, es ist 10.03 Uhr. Kommen wir zur Tagesordnung. Gibt es Änderungen zur Tagesordnung von Uli?
Der Abgeordnete Breyer hat mich gerade darum gebeten, den Antrag zum Bestattungsgesetz auf die kommende Woche zu schieben, weil er heute Morgen langfristig vorausschauend schon mal Anmerkungen dazu hatte. Und ich würde das gerne in Ruhe mit ihm besprechen und das von daher auf nächsten Dienstag schieben.
Bestattung? Ja, das ist tatsächlich ein trauriges Thema, aber gibt es dazu Widerspruch, dass wir das nochmal verschieben, Wolfgang?
Ich weiß ja nicht, auch wenn wir jetzt nicht aktuell den Untersuchungsausschuss haben, aber wir haben etwas Wichtiges, was den Untersuchungsausschuss betrifft, für die geschlossene Runde mit den Abgeordneten.
Ich würde gerne erstmal das Thema Bestattungsrecht abschieben, aber da hat keiner Widerspruch. Dann setzen wir das auf die nächste Tagesordnung. Ich würde dann noch unter Bericht der FAKs einen Bericht vom POA mit hineinfügen, wie Wolfgang gewünscht hat. Gibt es dazu Widerspruch?
Wollte Wolfgang das nicht nur mit den Abgeordneten besprechen?
Nur mit den Abgeordneten. Ja, das kann man aber auch dann am Ende machen. Das ist nicht das Problem. Gut, gibt es noch weitere Änderungen zur Tagesordnung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2. Das Protokoll ist, glaube ich, noch nicht rumgegangen. Dann machen wir das nächste Woche. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 3, aktuelle politische Lage. Habt ihr etwas zur aktuellen politischen Lage? Aktuelle politische Lage, scheiße. Gut. Kann man so zusammenfassen, gebe ich dir recht. Gibt es noch Wünsche zur Tagesordnung, zur aktuellen politischen Lage? Das ist nicht davor. Doch, Sven.
Ich kann vielleicht noch.
Gestern erzählt, das große bestimmende Thema war Flüchtlinge und die interessante Information ist, dass Thorsten Albig sich mit den Vertretern der drei IHKs zusammensetzen wird und eine Liste von Entbürokratisierungsinitiativen machen wird, die er über den Bundesrat einsetzen will. Und ansonsten war das bestimmende Thema beim IHK-Jahresumfang Flüchtlinge und die IHK checkte sich ganz begeistert und die IHK hat geweint, dass die Olympia-Bewerbung schiefgegangen ist und hat gesagt, das nächste Mal sollen es doch bitte nicht die Bürger entscheiden, sondern die Politiker, die seien ja dafür gewählt und dann würden das auch mutigere Entscheidungen sein. Und zwei Minuten später haben sie im Vortrag gefordert, 60% der Eltern wollen ja Noten und die Politiker sollen ja das Volk vertreten und sich doch bitte dem Volkswillen widmen und Noten an Grundschulen wieder einführen. Typisch IHK.
Das Buffet ist aber ganz gut. Gut, gibt es noch weitere Sachen zur aktuellen politischen Lage? Nicht der Fall. Kommen wir zu den parlamentarischen Initiativen. Dann haben wir den FAK Umwelt Europa. Angelika.
Same procedure, sag ich mal. Wir hatten ja die letzte Ostseeparlamentarierkonferenz in Rostock letztes Jahr im Konsens dann auch die Sachen ausgearbeitet. Es gibt jetzt eine Resolution der Koalitionsfraktionen, die ich letzte Woche nicht geschafft habe zu prüfen, habe ich inzwischen aber gemacht und ich schlage euch vor, dass wir als Antragsteller damit draufgehen. Es gibt da keinen Dissens. Außer unsere Gesundheitspolitiker sagen, dass sie den Inhalt nicht gut finden. Der Schwerpunkt war nämlich Gesundheit.
Gut, gibt es Wortbeiträge dazu? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür, dass wir auf den Antrag draufgehen? Das ist einstimmig so passiert. Damit gehen wir mit drauf an. Alex, kommentierst du das bitte? Danke. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Vorbereitung Plenum. Normalerweise machen wir es so, dass wir dann die, also für das nächste Plenum machen wir es normalerweise, dass wir in der Sitzung vor dem Plenum die Reihenfolge besprechen. Also sprich quasi. Deswegen wollte ich nur darauf hinweisen, ist nicht so ein Problem. Aber gibt es noch Fragen, Anmerkungen zum Plenum von eurer Seite aus? Gibt es ungeklärte Sachen, Angelika?
Nee, ich finde das nur noch mal wichtig, ganz kurz drüber zu reden. Es gibt ja den permanenten Versuch, die Frage Silvester, Köln und andere Vorkommnisse zu vermanschen mit der ganzen Flüchtlingsproblematik. Wir hatten uns geeinigt, dass wir versuchen, das zu trennen in der politischen Auseinandersetzung. Und dadurch haben Torge und ich das auch so gemacht, dass Torge die Rede zu Köln hält und dem Antrag und ich die flüchtlingspolitischen Themen bediene. Die gleiche Trennung versuchen wir heute Abend vorzunehmen in der Runde, Förderrunde da, weil die CDU natürlich versucht, und Liebing ist da ganz vorne an der Spitze, jetzt wirklich da einen Rechtsdreh durchzusetzen und eine Vermengung zwischen sexueller Gewalt und Flüchtlingen, schnelle Abschiebung, Kriminalität, das alles in einen Topf zu werfen. Nur ich denke, das sollte Konsens sein, dass wir wissen, wir versuchen das zu trennen. Erfordert möglicherweise auch, dass man nochmal einen 3-Minuten-Beitrag in der Debatte macht, aber dass wir da aufmerksam sind.
Wunderbar. Ein Phrasenschwein für Politiker. Nein, Spaß beiseite. Ich finde, dass man, das ist ja das Absurde, der Antrag der Koalition sagt ja im Prinzip aus, ja, gegen sexualisierte Gewalt keine Instrumentalisierung, und de facto dadurch, dass sie den Antrag stellen, instrumentalisieren sie ja das Thema. Und was per se ja nicht falsch sein muss, also man kann ja eine politische, man ist ja ein aktuelles Ereignis, was in der Gesellschaft diskutiert wird, das muss ja auch von der Politik begleitet werden, das ist glaube ich auch richtig rüber, dass wir darüber reden, aber dann soll man nicht einen Antrag drüber schreiben, dass man das instrumentalisieren soll, das finde ich schon mal ein bisschen perfide. De facto ist es, dass die gesellschaftliche Debatte so läuft, dass auch das Thema Flüchtlinge dort mit diskutiert wird, kann man das ja nicht komplett ausgrenzen. Also ich kann das auch nicht in meiner Rede komplett ausgrenzen, aber man muss da schon meiner Meinung nach Positionen zu beziehen. Fakt ist, ich glaube, das kann man nicht wegdefinieren, dass Täter aus Syrien, aus Marokko das waren. Schlimm wird es allerdings, wenn man sagt, alle Marokkaner, alle Syrier sind böse Leute. Das muss man, glaube ich, sehr differenzieren in so einer Rede. Und für mich gilt das Urpiratigste, was eigentlich für mich der Kern unserer Politik ausmacht, dass jeder Mensch individuell betrachtet wird und jeder Mensch die individuelle Recht hat, sich auch frei zu entfalten. Das geht halt genauso für Flüchtlinge. Und das hat für mich den Hintergrund, dass halt auch jeder Mensch so betrachtet werden muss. Und deswegen sind Pauschalisierungen nicht richtig dort, zu sagen, alle Leute, die herkommen, sind jetzt böse. Für mich bedeutet so die Konsequenz aus den Ereignissen von Köln eigentlich nur eins, und das ist die einzige politische Forderung, die wirklich Sinn ergibt, zu sagen, wir müssen konsequenter integrieren. Also das ist eigentlich nur ein Beleg dafür, dass wir noch viel, viel mehr Anstrengungen machen müssen, um die Integration voranzuschreiten. Und danach muss man sich dazu über nachdenken, was unser Rechtsstaat, ob der tatsächlich noch in der Lage ist, große Ereignisse wie Silvester oder Oktoberfest, Kieler Woche oder so weiter und so fort sicherzustellen, dass dort auch nicht Leute zu Schaden kommen. 100%ige Sicherheit wird es natürlich nicht geben, aber es ist halt ja so, dass es auch in der Vergangenheit, auch bevor der Flüchtlingskrise, es Probleme zum Beispiel gibt auf dem Oktoberfest und so weiter und so fort. Und das ist tatsächlich eine politische Frage, die wir uns selbst stellen müssen. Das kam gestern im Mumble halt auch auf, die Frage, ob es nicht dazu geführt hat, dass wir zum Beispiel bei der Polizei konsequenterweise immer gespart haben an Personal, ob das nicht dazu führt, dass solche Ereignisse dann halt einfach nicht mehr zu handeln sind, wenn so große Menschenmengen aufeinander kommen. Und wir hatten ja Diskussion auf dem Parteitag. Die Frage ist, ob wir das Thema mehr Polizeistellen auch ansprechen sollten.
Erstmal einen ganz anderen Aspekt, weil es ist ja nicht nur die Frage der Vermischung, was in Köln passiert ist, sondern ich hätte es sonst unter Grüner Woche berichtet. Wir haben echt eine Situation bei uns auch in Schleswig-Holstein. Also ich habe viel mit den Milchbauern gesprochen, die jetzt alle ins Minus gefahren sind im letzten Jahr durch die veränderten Rahmenbedingungen, wo auch von denen automatisch gesagt wird, für Flüchtlinge ist genug Geld da, die Polizei diskutiert man auch, aber die Milchbauern lässt man hängen. Und insofern glaube ich, ist es wirklich genau das, was du sagtest, Torge, wenn man die Instrumentalisierung nicht will, dann ist so ein Antrag, wie er formuliert und gestellt worden ist, falsch. Eine Debatte muss man führen, aber nicht so, wie es jetzt angelegt ist. Und das andere ist mit der Polizei. Also ich bin da wirklich noch sehr unsicher. Ich habe da keine endgültige Position, weil wenn du dir anguckst, wie die Polizei überlastet ist, und das ist ja in der Tat. Wir hatten hier zwei Demonstrationen in Folge, jeden Samstag, einmal in Bostedt, wo Nazis, 13 Nazis waren und 200 Schaften im Einsatz. Wir hatten letzten Samstag die Nazi-Demonstration mit 100 Leuten in Neumünster, wo dann 300 Schaften und Wasserwerfer im Einsatz waren. Wenn das so weitergeht, dann, also ich meine, dann du kannst immer sagen, mehr Polizei, aber das ist... denke ich, sollten wir mal ganz intensiv diskutieren, wie man damit umgeht, weil die Ursachen dafür, dass Polizei immer mehr zum Einsatz kommt, und die sind wirklich auch nicht glücklich darüber, wenn die Nazis das so weitermachen, dann hast du jedes Wochenende 300 Schaften im Einsatz, nur weil irgendwelche Idioten eine Demo anmelden. Das heißt für mich nicht Demoverbot für Rechte, aber da muss man eben wirklich nochmal eine Grundwertediskussion führen und überlegen, ob es andere Mittel gibt. Ich fände es schwierig, das jetzt auf dem Parteitag gleich zu diskutieren.
Ich habe hier tatsächlich eine Lernfrage. Ich würde gerne nochmal erläutert bekommen, sowohl als Mitarbeiter oder für die Mitarbeiterin in der Fraktion als auch als Mitglied der Partei, was unsere Position zu diesen Kölner Vorkommnissen, aber was auch unsere Position zu diesem konkreten, nichtssagenden Lyrikantrag ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Relativierung der Taten dort vor Ort unsere piratige Position ist. Gewalt gegen Frauen, wie auch immer, von wem auch immer, welche nationale Herkunft, wo auch immer, können wir nicht dulden. Punkt. Es wundert mich von daher, dass so ein Antrag vorgelegt wird. Ich hielt das tatsächlich für eine Selbstverständlichkeit. Aber in diesem Landtag ist offensichtlich kein Thema zu billig, um sich darüber profilieren zu wollen. Was mich tatsächlich ein bisschen bekümmert ist, und das habe ich gerade eben in den Ausführungen von Angelika und Torge so ein bisschen so wahrgenommen, vielleicht habe ich es auch nur falsch verstanden, die möglicherweise fehlende Trennschärfe. Nach diesen Ereignissen in Köln gab es ein sehr interessantes Interview von einem libanesischen Rechtsanwalt, der schon viele Jahre hier in Deutschland nicht nur lebt, sondern auch praktiziert, der eben sagt, es ist völlig ausreichend, was wir in Deutschland für Gesetze und Möglichkeiten und Instrumente haben, man muss sie nur konsequent anwenden. Und das, was in Teilen ja auch von der CDU schräg formuliert, vielleicht auch überspitzt gemeint gefordert wird, ist doch, kann man eine Verbindung herstellen zwischen einem laufenden Asylantrag und so einer Straftat und hat so ein Mensch nicht sofort jedes Recht auf einen guten, positiven Asylantrag verwirkt? Und das ist eine Frage, die muss man deutlich beantworten. Wenn hier in Deutschland, und ich spreche jetzt mal so ein bisschen aus meiner ganz persönlichen Biografie heraus, ein Mann bei sowas erwischt wird, den muss die volle Härte des Gesetzes treffen. Und wir müssen uns doch auch deutlich fragen lassen, was machen wir, wenn sowas passiert? Steht ein Mensch, der einen laufenden Asylantrag hier hat, der aus einer furchtbaren Welt kommt, die wir gar nicht verstehen können, damit von vornherein unter einem bestimmten Schutz? Relativieren wir so eine Tat oder tun wir das nicht? Und ich finde tatsächlich, das hat wenig mit Populismus zu tun, nur weil es viele Menschen vielleicht nicht trennscharf genug sehen. Und ich glaube, es würde uns gut tun, da ganz deutlich eine Position zu finden und auch, völlig egal, ob der Mann schwarz, weiß, grün oder kariert ist, zu sagen, bei uns nicht.
Also, ich gebe dir vollkommen recht, Iris. Also diese Selbstverständlichkeit ist natürlich da, wer solche Straftaten begeht, der muss auch die volle Härte des Gesetzes bekommen. Und das ist mir ehrlich gesagt egal, wo dieser Mensch herkommt, das ist nicht zu tolerieren. Und das muss dann halt auch, muss der Staat auch durchgreifen. Und du hast recht, und auch beziehungsweise der Ansatz hat recht, ist so, die Gesetze sind da. Man kann tatsächlich, es sagt auch so die Genfer Flüchtlingskonvention, man kann tatsächlich auch eine Verbindung zum Asylantrag stellen. Und man muss tatsächlich natürlich abwägen im Einzelfall, wie das immer so ist vor Gericht. Grundsätzlich, wenn jemand mordend und Vergewaltigung durch Deutschland zieht, um manche Asyl zu bekommen, glaube ich nicht, dass es hier richtig ist. So, da bin ich total der Meinung, dann will ich den hier auch nicht haben, den kann man natürlich auch nicht integrieren. Wer Schutz sucht, muss natürlich auch irgendwie auch sich auch ein bisschen den Gewohnheiten hier anpassen. Und das bedeutet, dass man halt schwere Straftaten und schwerwiegende Straftaten für mich nicht zu tolerieren sind. Und das ist halt klar auch geregelt, finde ich. Und das muss dann halt auch umgesetzt werden. So, aber jetzt irgendwelche Gesetzesverschärfungen oder Veränderungen sehe ich halt nicht, die man jetzt populistisch fordern sollte. Und man sollte das Gesetz, was da ist, halt auch konsequent anwenden. Der ist halt viel Lyrik, ne? Also grundsätzlich steht ja viel drin, was ja auch richtig ist, indem man sagt, wir lehnen ja sexualisierte Gewalt ab und so weiter und so fort. Ja, das ist ja alles viel Lyrik, wo ich sage, ja klar, das sind Selbstverständlichkeiten. So. Aber ich finde, das ist trotzdem eine politische Instrumentalisierung. Und die Frage ist, ob wir dem jetzt so zustimmen. Gute Frage tatsächlich. Ich habe jetzt Patrick, dann Emanuel und dann Angelika.
Also zum Antrag habe ich jetzt mir noch kein Bild gemacht, aber ich will noch mal zwei Punkte ansprechen. Das erste ist, was ja auch die GdP betont hat, dass es natürlich unter Flüchtlingen wie auch unter deutschen Straftäter gibt. Es geht ja doch um die Frage, ob die häufiger straffällig werden als Menschen allgemein. Und wir können nicht jetzt Heilige erwarten. Also, dass es überhaupt Kriminalität gibt, denke ich, ist unbestreitbar. Die Frage ist jetzt in Bezug auf diese sexualisierten Taten, ob das ein besonderes Phänomen ist. Und das ist ja offenbar der Fall. Und dann ist die Frage, ist Abschiebung die richtige Antwort darauf? Ich bin genau wie Iris der Meinung, dass solche Übergriffe nicht tolerabel sind und da auch darauf geantwortet werden muss mit Strafrecht, egal ob es Asylbewerber oder Deutsche sind. Nur was an der Abschiebung problematisch ist, ist, dass das ja quasi eine Sonderstrafe ist, die halt nur für Nichtdeutsche gilt. Das heißt, da werden die Leute für dieselbe Tat schlechter behandelt, vielleicht sogar in ein Land zurückgeschickt, wo ihnen die Tötung oder Verlust ihres Lebens droht, als Deutsche, die gleiche Tat begehen. Und das finde ich problematisch und deswegen soll das nur in sehr engen Grenzen möglich sein. Und deswegen gibt es halt bei uns bisher das Gesetz, dass nur bei Verurteilung zu 3 Jahren Haftstrafe man sozusagen sagt, da ist der Schutzanspruch verwirkt und wir schicken euch zurück. Jetzt kann man natürlich diskutieren, wie die CDU das herabzusetzen, aber ich finde es gut, dass das die Ausnahme ist und dass in der Regel die Leute so bestraft werden, wie auch jeder andere, der diese Taten begangen hat. Das finde ich richtig und da finde ich auch, dass das Instrumentarium dazu auch vorhanden ist.
Ich verstehe im Moment die ganze Diskussion ehrlich gesagt nicht. Das ist an Silvester, ist jetzt irgendwas passiert. Wir schreiben jetzt den 19 Tage nach den Vorfällen und wir schreien rum, als würde die Polizei nicht ermitteln, als würde der Rechtsstaat sich weigern, die Verfahren zu verfolgen, als stünde es völlig überhaupt nicht zur Debatte, dass es zu Strafen kommt. Genauso wird im Moment die Diskussion geführt. Natürlich wird in diesem unserem Land so etwas nicht geduldet. Wobei man da auch mal sagen muss, und da greife ich auf, was die Iris am Anfang ihrer Frage gestellt hat, es steht außer Frage, dass das unabhängig von der Herkunft oder dem Zusammenhang des Täters ist. Also der Bundesrichter Fischer schreibt ja in der Zeit, ich habe das gelesen, habe mir das jetzt nochmal aufgerufen, möchte mal kurz daraus was zitieren zu diesem Thema. Das ist ein Zitat aus einem Untersuchungsbericht der Polizei. Allein der kurze Weg zur Toilette ist der reinste Spießrutenlauf. 3 Umarmungen von wildfremden, besoffenen Männern, 2 Klapse auf den Hintern, ein hochgehobener Dirndlrock und ein absichtlich ins Dekolleté geschütteter Bierschwall sind die Bilanz von 30 Metern. Es ist Samstag, 11 Uhr morgens im Hofbräuzelt. Wir reden hier über die Wiesen in München. Das hat die Süddeutsche im Jahr 2011 veröffentlicht, diesen Auszug. Und deswegen, weil der Rechtsstaat so knallhart durchgreift, schreibt Fischer in seiner schön zynischen Art, steigt in den vergangenen 10 Jahren die Zahl der sexuellen Nötigungen auch kaum einmal über 150 pro Wiesenwochenende. Und da regt sich keiner der ganzen konservativen Flüchtlinge Rausschreier darüber auf, weil die alle in den Bierzelten sitzen, genau das machen und sich darüber freuen, dass der Staat dort nämlich nicht die Durchgriffsmöglichkeit hat und nicht durchgreift und sie nicht erwischt werden. Das ist die Diskussion, die wir führen müssen. Wir dürfen uns überhaupt nicht auf den Punkt setzen lassen, zu sagen, es geht hier darum, wie muslimische Männer sozialisiert sind, sondern es geht darum, zu zeigen, Frauen sind in keiner Gesellschaftsform, aus keiner Herkunft, ein Objekt, mit dem ich machen kann, was ich will. Und ansonsten sollte man sich zurücklehnen und sagen, der Rest ist Job der Justiz. Und da sind natürlich, gelten für Flüchtlinge die gleichen Regeln wie für Nichtflüchtlinge. Wenn jemand hochgradig traumatisiert ist, wird er auch als Deutscher nicht so hart bestraft, wenn sich die Tat daraus erklären lässt, wie jeder andere auch. Und dann gilt es für die Flüchtlinge wie die Deutschen. Wir sind ein Rechtsstaat, das heißt, jeder bekommt das gleiche Recht, im Guten wie im Bösen. Und 19 Tage nach der Tat rumzubrüllen, dass hier quasi rechtsfreie Räume geschaffen werden, das ist noch viel, viel, viel weniger als unsolide. Deswegen, das ist mein Punkt, deswegen halte ich von dieser ganzen Diskussion nichts und man sollte sich dagegen verwahren. Das erinnert mich an die Diskussion, die wir in Frankfurt nach der Occupy-Ausartung im Rande der Occupy hatten, sah sich der Kreis, wo ich wohne, mein Kind sich genötigt, sich von den Taten zu distanzieren. Das ist genauso ein Schwachsinn, das ist Symbolpolitik, die sollte man ablehnen und man sollte sich von solchen Anträgen distanzieren.
Ja, ich finde die Diskussion jetzt wirklich spannend und auch gut. Ich kann da vollkommen, was Patrick gerade gesagt hat und auch du, Emanuel, das unterschreiben. Gleichwohl, ich meine, bei uns wäre es möglicherweise ein Untersuchungsausschuss wert. Man muss ja auch mal überlegen, wie es zustande gekommen ist, dass die ganze Nacht offensichtlich die Sicherheitsbehörden nicht eingreifen konnten, wollten, schieß mich tot. Und das ist dann nochmal ein anderer Aspekt in dieser ganzen Diskussion. Was ich gut finden würde, das kann ich mir gut vorstellen, wenn wir ungefähr in die Richtung, wie Emanuel das eben gemacht hat, einen eigenen Antrag einbringen als Änderungsantrag, wo wir diese Diskussion ablehnen. Und zwar in aller Klarheit auch mit, also Stefan Schmidt hat auch eine wunderbare, unser Flüchtlingsbeauftragter, eine tolle Pressemitteilung rausgegeben zur sexualisierten Gewalt, dass sie nicht auf bestimmte Flüchtlingsgruppen zu reduzieren ist und so weiter und so fort. Dass wir uns die Mühe machen, da einen eigenen Antrag einzubringen. Das würde ich gut finden.
Dann pragmatisch die Frage dazu, hat jemand noch Kapazitäten, heute einen Antragsentwurf fertig zu machen? Emanuel hat das gerade schon gesagt, aber ich weiß nicht, ob er die Kapazitäten heute frei hat. Dass du einen Aufschlag machst?
Ich brauche jemanden, mit dem ich zusammenmachen kann, weil ich keine Erfahrung habe.
Iris, kannst du das machen mit dem Arnold? Gut, dann macht ihr beide das fertig. So, ich habe jetzt nächstes Uli.
Vieles ist schon gesagt worden. Ich würde gerne auf einen Punkt nochmal zu sprechen kommen. Wir haben Leute jetzt in unserem Land, die mit unserem Rechtssystem und unserer Rechtsordnung nicht vertraut sind. Das heißt, viele von den Leuten wissen nicht, wie unser Rechtssystem funktioniert. Sie wissen nicht, was für Strafen es möglicherweise auf Sachen gibt. Sie kennen unsere Kultur möglicherweise nicht, was man machen darf, was man nicht machen darf. Es gibt eine Menge Gerüchte in den Herkunftsländern, was man angeblich in Deutschland alles machen darf und was es hier überall Milch und Honig irgendwo langfließt. Das führt dazu, dass hier falsche Annahmen bei den Leuten bestehen. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass unser Justizsystem an vielen Stellen in den letzten Jahren, ich sag mal, durchaus gut zusammengestrichen worden ist. Das führt dazu, dass Gerichtsverfahren sehr lange dauern. Torge und ich haben das, ich glaube, letztes Jahr erlebt, als wir dann irgendwie nach mehreren Jahren als Zeugen in einem Gewaltverbrechen angerufen wurden zu einem Amtsgerichtsverfahren. Und wir wussten gar nicht mehr, worum es geht erstmal. Mussten erstmal überlegen, worum es eigentlich ging. Es ging aus einem Vorkommnis deutlich vor unserer Abgeordnetentätigkeit. Und das war für mich so ein Beispiel für, wie langsam die Justiz arbeiten kann. Und soll ja auch einen erzieherischen Effekt haben, wenn man jemand eine Strafe gibt. Aber wenn man dann irgendwie mehrere Jahre verstreichen lässt von einer Tat bis zu einem Gerichtsverfahren und später bis zu einer Strafe, wie soll denn das einen erzieherischen Effekt haben? Und das finde ich sehr, sehr problematisch. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite hingehen und sagen, Gewaltverbrechen von Leuten, die einen Asylantrag gestellt haben, sollen priorisiert werden, dann müssen wir uns auch darüber bewusst sein, dass andere Sachen hinten runterfallen. Das funktioniert auch nicht. Das ist ja jetzt die Forderung, die im Raum steht. Also was wir brauchen, ist eine Justiz, die zeitnah sich um Anzeigen kümmern kann und diese auch bearbeiten kann und dass das nicht ewig auf die lange Bank geschoben wird.
Ich habe jetzt mich, dann Angelika. Ja, natürlich auch noch Patrick. Ich möchte explizit widersprechen, Angelika. Es ist auch in anderen Ländern so, auch Marokko, Syrien oder sonst wo, dass es nicht toleriert wird vom Gesetz, dass Menschen Leid zugefügt wird, auch Frauen. Dass sie vielleicht noch halt irgendwie der Meinung sind, dass ein klassisches Lebensmodell herrschen soll, wo der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause ist. Das kann durchaus sein, aber es ist auch nicht so, dass das jetzt irgendwie vor Gesetz toleriert wird, dass Frauen geschlagen oder sonst wie werden dürfen. Und man sollte sich nicht aus deutscher Sicht hinstellen und sagen, wir haben die Moral, wir haben unseren Rechtsstaat und alle die Leute, die herkommen, wissen jetzt nicht, was Moral und Anstand ist. Das ist, glaube ich, auch falsch. Und vor dem Hintergrund ist, glaube ich, so ein Tool in der Diskussion nicht richtig, zu sagen, okay, die kennen das ja nicht, wie es hier ist. Natürlich werden sie nicht alle Regeln hier kennen, aber solche grundlegende Regeln, Sachen werden sie auch beherrschen, sollte man davon ausgehen, finde ich. Patrick, dann Angelika.
Zu Uli vielleicht noch mal kurz, schon das Ermittlungsverfahren hat eine Wirkung auf den Täter? Also das ist nicht so, dass erst das gerichtliche Verfahren irgendwie eine Wirkung hätte. Und zum Zweiten, wenn du dich in der EU umguckst, sind wir mit den Verfahrensdauern schon noch ganz gut davor. Also da gibt es andere Länder, da war das ja 10 Jahre, bis du erstmal ein Verfahren kriegst. Das stimmt, aber so schlecht ist es bei uns auch nicht. Was ich sagen wollte ist, ich habe mir den Antrag jetzt durchgelesen und ich finde, was drinsteht, ist ja nicht falsch. Es sind halt nur Sachen, die eigentlich selbstverständlich sind. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns nicht komplett der Debatte verweigern, weil die Situation ist halt so, dass durch die Medienberichterstattung und Politiker und so weiter die Leute teilweise das Gefühl haben, hier kann jeder machen, was er will und die Polizei sieht zu oder die Justiz sieht zu und es passiert gar nichts. Das heißt, man muss diese subjektive Sicherheit sehr wohl adressieren und den Leuten zurückgeben und wie Uli sagt, halt auch aufzeigen, was ist Sache, was ist tatsächlich Fakt und das ernst nehmen. Und deswegen würde ich nicht sagen, die ganze Diskussion ist hier irgendwie falsch, sondern sie dient dazu, den Leuten halt die Sicherheit zu geben, dass sie geschützt sind, wie es funktioniert und dass es falsch ist zu behaupten, auch von rechtspopulistischer Seite, hier der Staat wäre eine Lachnummer oder sowas in der Art. Ja. Nach der Maßgabe finde ich es gut, den Vorschlag, dass wir einen eigenen Antrag formulieren. Wir müssen trotzdem über diesen hier abstimmen und ob wir da zustimmen oder uns enthalten, könnte ich mir beides vorstellen. Nur ablehnen würde ich ihn nicht, weil was drinsteht, ist echt nicht falsch.
Gut, also erstmal zu Uli nochmal. Das ist ja ein generelles Problem, die Überlastung der Justiz. Und das kannst du nicht an Köln adressieren. Dann würde ich kontern, dann verstärkt die Justiz und die Kapazitäten, damit die Asylverfahren sofort bearbeitet und entschieden werden können, weil das ist eine Voraussetzung für Integration, nicht, dass die jahrelang rumhängen, nicht arbeiten dürfen und so weiter und so fort. Ne? Das Zweite finde ich wichtig, was Torge gerade gesagt hat. Es gibt keine Gesellschaft, die per se Gewalt gegen Frauen oder sexistische Gewalt befürwortet. Da muss man aufpassen. Es geht ja auch nicht nur um Gewalt gegen Frauen, sondern auch gegen sexuelle Gewalt gegen Andersdenkende und Geschlechtliche. Und das Dritte habe ich jetzt vergessen. Was ich aber wichtig finde, du hast es gerade gesagt, Patrick, wir sollen an der Sache diskutieren und wir sollen uns nicht die Aufgabe anziehen, dass wir jetzt mehr wissen als die Ermittlungsbehörden. Und wenn man so argumentiert, wie du das eben vielleicht unbewusst gemacht hast, Uli, wir wissen noch gar nicht genau, wer es denn jetzt war, wie lange die schon in Deutschland leben. Es kann auch sein, dass die sehr genau sich überlegt haben, wie sie agieren, weil sie unsere Rechtsprechung kennen. Also das ist doch alles Spekulatius. In diese Spekulation möchte ich die Diskussion jetzt nicht drücken. Das ist auch nicht die Aufgabe der Politik, juristische Bewertungen im Moment vorzunehmen. Zu dem Antrag, wenn wir ihn selber machen, wie diskutiert Patrick, finde ich, dann können wir schon sehr gut machen, dass wir den Anstoß zu dieser Debatte 3 Wochen, 4 Wochen, nachdem es passiert ist, der ja die Vorlage ist für die CDU, und das wird auch so laufen bei uns im Landtag, verschärft gegen Ausländer sich zu positionieren, dass die Initiierung einer solchen Debatte wir für falsch halten. weil die politische Auseinandersetzung muss dann nicht im Rahmen einer Landtagsdebatte geführt werden, gerade weil es eine gesellschaftliche Debatte ist. Und ich finde, dann können wir durchaus, wenn unser Antrag abgelehnt worden ist, trotzdem klar machen, dass das, was da drin steht, in der Sache natürlich richtig ist. Ich hätte auch kein Problem, dem dann zuzustimmen. Wobei ich auch durchaus damit rechnen würde, dass die CDU noch einen Änderungsantrag einbringt. Da muss man dann warten. Die werden die Diskussion heute ja auch nochmal führen.
Gut, dann machen wir Änderungsantrag fertig nachher. Müssen wir dann per Urlaubsverschluss dann noch beschließen, sind ja alle noch im Hause heute Nachmittag, das ist ja nicht das Problem. Mein persönliches Abstimmungsverhalten ist dann ganz klar, unserem eigenen Antrag zustimmen. Ich würde mich bei dem anderen enthalten. So, und dann sind wir aus der Sache raus. Also ein eigener Antrag zustimmen ist immer das Richtige. Der wird zum selbstständigen Antrag erklärt und dann, wenn wir unseren Antrag haben, dann kann man halt auch einfach den anderen einfach enthalten. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Habt ihr noch andere Themenpunkte, wo ihr nochmal drüber sprechen wollt zur Plenarsitzung, die euch auf dem Herzen liegt? Patrick?
Ja, vielleicht nochmal eine Info zum Feiertagsgesetz. Das kommt ja jetzt am Mittwochnachmittag zur Abstimmung. Ich glaube, wir haben da noch eine kleine Presseaktion vor. Vielleicht kann Mario da noch was dazu sagen. Ansonsten, aber vielleicht zur Erklärung der Abstimmungsreihenfolge. Das kann ich auch im Stream sagen. Zuerst kommt dieser interfraktionelle Gruppenantrag zur Abstimmung. Ihr erinnert euch, dass ich das auf der Fraktionssitzung mit euch besprochen hatte. Der sieht halt nochmal einen Kompromiss vor, die Rechtslage aus Hamburg zu übernehmen. Das heißt, am Karfreitag weiterhin 24-stündiges Veranstaltungsverbot, dafür aber an Volkstrauertag und Totensonntag ab nachmittags die Freigabe. Das bedeutet 20 Stunden zusätzlich und wäre, denke ich, ein guter Kompromiss. Wenn der keine Mehrheit findet, und wir wissen nicht, ob er es schafft, dann käme ein Antrag von Herrn Eichstädt zum Zuge. Der sieht eine Lockerung nur um 8 Stunden vor und das Versammlungsverbot soll beibehalten werden. Wohl oder übel, konsequenterweise an der Sache orientiert, müsste man dem dann zustimmen, weil es halt ein Fortschritt ist, aber echt ein Mini-Fortschritt, und es wäre schon ein Stück weit enttäuschend, wenn das dabei bleibt. Falls der auch abgelehnt werden würde, würden wir dann über unsere ursprüngliche Vorlage abstimmen, Gesetzesvorlage aus 2013. Das war ja die Regelung aus Bremen zu übernehmen, und der Unterschied davon ist nochmal, dass Bremen halt auch am Karfreitag ab nachmittags frei gibt. Ich habe euch in die Fächer nochmal so eine Übersicht legen lassen, so grafisch habt ihr vielleicht alle gesehen, was die Anträge nochmal vergleicht. Außerdem werde ich Wolfgang nochmal meinen Redeentwurf zukommen lassen, wie wir vereinbart hatten. Und ansonsten kann vielleicht Mario jetzt noch was Faktisches sagen.
Nö, braucht nicht. Ich weiß nicht, Lessi hat euch gestern, glaube ich, eine Mail geschickt, so war es abgesprochen, dass wir gleich ein Video aufnehmen wollen. Das führt momentan, sind Velko, Lessi und Kai aktiv dabei, den Raum dazu herzurichten, 254. Ob das technisch so möglich ist, wie wir uns das vorstellen, wissen wir nicht. Wir würden uns aber gerne, wenn denn diese Liberalisierung kommt, ein Statement von allen 6 Abgeordneten wünschen. Wir sprechen hier von 3 bis 10 Sekunden. Die Statements hat Lessi schon vorbereitet. Könnt ihr euch das Beste, was ihr euch am besten gefällt, aussuchen. Ferner wollen wir am Ende ein Foto machen mit allen 6 Abgeordneten in szenetypischer Darstellung. Also sprich, Torge kriegt einen weißen Polyesteranzug an und macht Stayin' Alive. Oder so ähnlich, um das dann auch der Presse zur Verfügung stellen zu können. So ist das abgestimmt. Also würde ich euch bitten, nach der Fraktionssitzung, roundabout 12 Uhr, alle mal in 354 vorbeizuschauen, wenn es geht, recht konzertiert, sodass wir das effektiv gestalten können. Das Ganze wird dann, soll momentan, das ist wie gesagt technische Abhängigkeit, zu einem kurzen Video zusammengeschnitten werden, das wir dann morgen im Falle des Beschlusses über die Social Media spielen.
Wenn wir keine Mehrheit bekommen, sind sie alle traurig. Gut.
Darf es keinen Spaß haben, an 3 Tagen.
Ja. Habt ihr noch andere Themen für Plenarwoche, die noch diskutiert werden müssen von eurer Seite? Jauli?
Ich hätte gerne noch eine Rückmeldung. Es werden ja wieder wahrscheinlich die PGFs auf mich zukommen und fragen, irgendwas zu schieben oder nicht zu schieben. Es wäre ganz cool, wenn ich dazu eine Rückmeldung kriegen könnte. Am besten einfach per Mail, wie es mit euren Themen aussieht, ob das in Ordnung wäre oder auf keinen Fall, niemals, nicht, nein, gar nicht. Ich weiß, dass Wolfgang da das eine oder andere Ding hat. Genau, deswegen bitte eine kurze Mail an mich für die Themen, für die ihr eingeteilt seid, damit ich da den Überblick habe und dann weiß, wie ich mich verhalten kann, wenn ihr auf mich zukommen. Ich weiß, es gibt Sachen da, sagen wir ja, kein Problem, weg, aber andere Sachen vielleicht nicht.
Patrick?
Vielleicht noch eine Bitte an Jan, ob du nochmal die Sammeldrucksache rumschicken könntest.
Ich habe den noch nicht gesehen. Gut. Dann würde ich Mario jetzt kurz noch das Wort geben zu den Presseschwerpunkten.
Ja, eben entgegen meiner üblichen Strategie weniger ist mehr, haben wir insbesondere am Mittwoch zu fast jedem Tagesordnungspunkt etwas, wo wir schreiben sollten, aus meiner Sicht. Gerade wenn wir einen eigenen Antrag zu Top 14 machen, müssen wir den natürlich auch kommunizieren. Dementsprechend gleich die nächste Tagesordnungspunkt als wichtigster Punkt am Mittwochvormittag ebenso. Ferner möchte ich dann eben was über die Änderung des Gesetzes über Sonn- und Feiertage schreiben. Auch zur Lehrkräftebesoldung sollten wir konsequenterweise was machen. Zukunft der Städte und des ländlichen Raumes angesichts des Wahlprogramms 2012 müssen wir was machen. Das ist in Schleswig-Holstein ein wichtiges Thema. Da muss ich auf jeden Fall, also müssen wir was machen. Es geht nicht, dass wir uns zu diesem Thema nicht äußern. Achso, 14, 9, 17, 20, der zusammengefasste, 3, 4 und 7. Letztes Mal bat Uli darum, nicht die Tagesordnungspunkte zu machen. Ich mache jetzt mal beides. Also Tagesordnungspunkte 16, 18, 40 am Donnerstag, Bekämpfung der Einbruchskriminalität und Stärkung der Justiz, hatten der Abgeordnete Breyer und ich in der letzten Woche eine sehr schöne Pressemitteilung und eine sehr schöne Erarbeitung dessen. Dann sollten wir aus meiner Sicht zu Tagesordnungspunkt 45, Situation der Pflege in Schleswig-Holstein, was machen. Ich habe mit Iris schon gesprochen. Da können wir nochmal unsere Position darstellen und auch darauf hinweisen, dass die Pflegekammer nichts gebracht hat und dass das Unsinn ist. Und am Freitag dann Tagesordnungspunkt 37, Suchtkrankenhilfe und 43, Bericht zur schulischen Qualitätsentwicklung. Außerdem, und das ist eine Frage, die ich habe, ohne Aussprache ist der Tagesordnungspunkt 29. Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht zum kommunalen Finanzausgleich. Da wir da ja Kläger sind, wollen wir was dazu machen oder wollen wir das machen, wenn die anderen was machen?
Also zum einen, erstens würde ich den Tagesordnungspunkt Bericht Härtefallkommission auch mit der Pressemitteilung begleiten, aus dem Hintergrund, weil die Landesregierung diesen Bericht halt schon lange säumig ist und das ein guter Punkt ist, wo wir oppositionstechnisch noch was sagen könnten zu. Zur Klageverfassungsgericht, das Einzige, was dieser Beschluss aussagt, ist, dass der Landtag keine Stellungnahme dazu abgeben möchte. Und das mit einer Pressemitteilung zu kommentieren, ist ein bisschen blau. Es ist total selbstverständlich, wenn der Landtag ein Gesetz beschlossen hat, dass er da jetzt ein paar Monate später keine Stellungnahme abzugeben soll. Was sollen wir denn machen? Sollen wir mit Mehrheit der Koalition jetzt eine Stellungnahme abgeben, dass das Gesetz total duft ist? Deswegen gibt es da keine Stellungnahme, ist nichts berichtenswert, das ist also nichts, was wir mit Presse kommentieren müssen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Wer kann mir bei Härtefallkommission zuarbeiten?
Alex bzw. Angelika. Iris?
Ich melde mich mal ohne Zuständigkeit. Und zwar, glaube ich, auch im Sinne von Jan, es geht um die große Anfrage der CDU zur Situation im ländlichen Raum. Und Jan und ich konnten gestern nicht mehr nachvollziehen, die große Anfrage bzw. die Antwort der Landesregierung darauf liegt bei uns ja schon eine ganze Zeit vor. Uns ist sie in der vergangenen Woche zugänglich gemacht worden, 750 Milliarden Seiten mit Anhang, gefühlt. Also von uns, kurz, ich sage das so suffisant, weil keiner von uns in der Lage war, die Antworten tatsächlich qualitativ hochwertig und angemessen wissenschaftlich auszuwerten. Von daher erscheint es mir schwierig, etwas zu machen. Also man kann natürlich was machen, aber man müsste sich ja fragen, was? So, Jan und ich wollten uns heute Nachmittag zusammensetzen, weil ich gesagt habe, es ist für uns unklug, etwas zu kritisieren, was wir selbst gut finden. Das betrifft zum Beispiel kleine Schulstandorte. Sven, ich glaube, da spreche ich in deinem Sinn, da waren die tätig. Ich hatte gestern zu Jan gesagt, aus einem Impuls heraus, ohne irgendetwas gelesen zu haben, wenn, dann könnte vielleicht Wolfgang kurz eine Presse dazu machen, zum Beispiel Gesundheitsversorgung, westlich A7, wir kennen das, aber das müsste man eben erst prüfen. Ich sehe im Moment auf den ersten Blick, und ich weiß nicht, ob ein anderer Kollege sich da schon tiefer eingearbeitet hat, nicht, was wir dazu machen können. Das Ding ist eine reine Klientelbedienung der CDU. Das darf man so machen im politischen Raum. Ob wir da Kapital rausschlagen können, wage ich tatsächlich zu bezweifeln.
Also meiner Meinung dazu, ich glaube nicht, dass wir da großartig Kapital rausschlagen. Das ist eine typische CDU-Debatte. Ich persönlich wäre dazu geneigt, einfach auf CDU-Klientelpolitik anzuworten, mit PR-Klientelpolitik. Also wie stellen wir uns die Zukunft des ländlichen Raumes vor? Breitbandausbau und Schließung der Grundschulstandorten, beziehungsweise Nichtschließung und so weiter. Also die Position, die ich schon mal habe, das nochmal wiederholen, damit kriegen wir 5 Minuten gefüllt. So, und ich sehe das nicht als Schwerpunkt der Piraten an, diese große Anfrage zu bedienen.
Zumal die Anfrage auch keine überraschenden Dinge, die nicht schon in zigtausend anderen kleinen Anfragen und so weiter, man hat es jetzt einmal zusammen. Also es ist jetzt nichts Neues darin, wo man sagen kann, oh mein Gott, das haben wir ja noch gar nicht gewusst, das ist ja jetzt doch doof. Ja?
Dann ist es ja einfach. Wenn das sowieso ist, können wir das hier zusammenfassen.
Ja. Ich habe jetzt Wolfgang, Uli und Angelika.
Ja, ich will mal an meine Hansenrede erinnern, als wir die Lebensbedingungen, die Herr Thorsten Albicher so großartig beschrieben hat, für die Menschen in unserem Lande dann beschrieben haben. Und wenn man eine solche Anfrage stellt, wie die CDU das gemacht hat, halte ich das für ziemlich bigott, weil die Entwicklung zum Nachteil der Menschen auf dem Lande sich ja viel, viel länger abgezeichnet hat und auch Kausalitäten viel, viel länger, in viel größeren Zeiträumen zu bedenken sind. Und wer heute also da eine Verbesserung will, die er selber zu verantworten hat, insbesondere medizinische Lage, ist entsetzlich westlich der A7. Ähnlich verhält es sich mit Polizeidichte, mit Schulen. Insgesamt ist das Ganze eine Entwicklung, die die CDU mit herbeigeführt hat. Und dieser Verantwortung müssen sich alle anderen außer den Piraten bei uns im Landtag stellen. Alle anderen haben die Weichen für die Lebensbedingungen gestellt und das sollte die Position der Piraten sein. Da können wir uns ähnlich verhalten wie beim UKSH. Und ich würde auch im Hinblick auf unser Wahlkampfprogramm, Mario hat es genannt, ausdrücklich Wert darauf legen, dass wir das ins Wahlprogramm aufgenommen haben, weil wir die Defizite aller anderen Parteien gesehen haben.
Danke nochmal für den Hinweis, Iris. Ich nehme das mit auf die Liste von Sachen, die wir von der Tagesordnung runterschubsen können. Also die große Anfrage.
Ja, kannst ja trotzdem probieren.
Angelika.
Also ich bin da eher bei Mario, weil für die Leute ist das echt ein Thema. Die Zukunft des ländlichen Raumes und es wird auch eine hochpolitische Debatte, glaube ich. Gerade wenn man hört, wie Kupigi und andere sich positionieren. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck Wasser trinken. Wird es eine Debatte der Vorwürfe, der Versäumnisse bis hin zu finanzrelevanten Sachen und so weiter und so fort. Was ich mitgebracht habe, und das jetzt vermische ich das mit dem Bericht aus der Grünen Woche, eigentlich wollte ich das Uli in die Hand drücken, nämlich genau unter dem Label Zukunft des ländlichen Raums gab es eine Forschungsunterstützung für Studenten an der Hochschule hier bei uns in Kiel, die inzwischen entwickelt haben eine E-Bike-Ladestation. Es gibt 4 Projekttypen davon, das ist oben mit Windrad, dann kommen die Solarzellen. Und hier unten haben sie dann 10 Ladestationen, wo du mit deinem E-Bike einfach anhalten kannst, deinen Akku reinschmeißen und dann ein bisschen spazieren gehen oder sonst irgendwas machen. Und davon gibt es schon 4 Sachen. Ich finde, das hat ganz viel auch mit der Zukunft des ländlichen Raums zu tun, solche innovativen Sachen einfach auch mit anzuschieben und zu unterstützen. Ich lasse euch das einfach mal da, aber das hat dann zu tun mit Engagement der Jugendlichen im Hochschulbereich, Forschung und so weiter und so fort. Weil das muss in die Zukunft des ländlichen Raums mit einfließen. Also ich finde das überhaupt nicht egal, das Thema, und ich fände es schade, wenn es von der Tagesordnung runtergeht.
zuerst, die CDU hat sich damit sehr viel Mühe gemacht, die werden nicht zulassen, dass das Thema runtergeht, da wollen die sich drüber profitieren. Zum Zweiten, das mit den E-Bikes kennt man eigentlich, das ist auch toll und jeder von uns wird sich hier jetzt hinstellen können und sagen, der ländliche Raum muss Zukunft haben und sich dafür einsetzen, das müssen wir alle tun, ich besonders zum Beispiel, ich wohne da ja. Und ich kenne auch die Defizite, also bin ich total bei euch. Meine Frage ging in eine andere Richtung. Was wollen wir qualifiziert dazu sagen? Wir haben 3 Tage Zeit gehabt, nochmal 750 Millionen Seiten durchzuarbeiten. Mir ist das Ding zufällig von Alex und Jan sozusagen mal zur Kenntnis gebracht worden. Es gibt bisher in der Fraktion keine koordinierte Aufteilung, wie wir das abarbeiten wollen. Die Zeit ist sehr kurz für Fachreferenten, wenn sie sich einfach jetzt mal so dahinsetzen sollen oder für Abgeordnete, die die große Anfrage bisher auch noch nicht gesehen haben. Davon gehe ich einfach mal aus. Und von daher war meine Frage, was wollen wir fachlich qualifiziert dazu sagen? Meine Empfehlung, und ich bleibe dabei, ist, man muss sich ein Thema rauspicken, wo wir wirklich gut sind. Das wäre zum Beispiel die Gesundheitsversorgung, dazu kann Wolfgang was sagen. Das kann er sogar in der Tradition der Familie Hansen vielleicht markant und tatsächlich lesenswert aufarbeiten, das könnten wir leisten. Irgendwas zu sagen, unkoordiniert, finde ich tatsächlich misslich und ich würde dann hier gerne jetzt besprechen, wer sich um welchen Part kümmert und wer was dazu macht.
Also, ich glaube, die politische Debatte wird sich nicht wirklich an der Antwort der Landesregierung orientieren, weil jeder seine eigene Vorstellung in der Debatte bringen wird, wie er gerne den ländlichen Raum stärken will. Die CDU wird dann halt eigentlich Ideen entwickeln, wie sie das dann machen, vielleicht 1, 2 Zahlen aus der Antwort rausnehmen, aber ich glaube nicht, dass die politische Debatte sich großartig orientieren wird an der Antwort. Vor dem Hintergrund, die 750 Seiten jetzt durchzuarbeiten, ist natürlich für uns als kleine Fraktion natürlich ein Riesending, das dann auch von irgendwie auszuwerten und sonst wie. Meiner Meinung nach, und da gebe ich dir vollkommen recht, Iris, sollten wir uns tatsächlich wirklich 1, 2 Themen rauspicken, die wir wirklich gut können. Meiner Meinung nach ist das halt für die Zukunft ländlichen Raums, dann müssen wir halt sowas bringen wie Breitbandausbau. Also das geht halt nicht anders, da müssen wir als Piraten auch was zu sagen, weil das für uns essentiell wichtig ist für den ländlichen Raum. Und dann können wir natürlich auch Wolfgang nehmen mit der Gesundheitsvorsorge. Hat er ja auch schon mal ausgearbeitet. Dann haben wir etwas, worauf wir schon zurückgreifen können, was schon ausgearbeitet ist, was qualitativ wertvoll ist. Und das ist dann unser Beitrag für den ländlichen Raum. Zu sagen, was ist, vor dem Hintergrund wäre ich da bei dir und würde das halt auch so aufbauen. Wie gesagt, jetzt großartig sich die Mühe zu machen, die große Anfrage durchzuarbeiten, ist sicherlich interessant, ist viel Sachen, aber damit können wir uns auch selbst leben, muss man sozusagen. Gut, habt ihr noch was zum Plenum? Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Mario?
Nur indirekt. Ich habe den Abgeordneten eben eine E-Mail weitergeleitet, betrifft Torge und Patrick. Ich kann das auch sagen, dass es ganz einfach die Förderrunde ist, eine halbe Stunde vorverlegt. Ja, dann sagst du das dem OK genau mit diesen Worten. Ja, das geht nicht. Dann sagen die doch. Fertig.
Wer ist denn heute bei der Förderrunde? Ich habe gestern eine Mail
gesehen. Torge Schmidt und Dr. Patrick Breyer.
Okay, das ist mir neu. Ich habe irgendwie nur die Mail gesehen, dass Wolfgang als vorgeschlagen war. In welcher Reihenfolge denn? Und zu welchem dann haben wir Termine, Punkt 8, Termine und Fristen. Gibt es da noch irgendwas von euch, eurer Seite aus? Jugend im Landtag. Danke, Iris, ich kann deine Lippen lesen. Mario?
Ich bin, wie wir heute Morgen schon im Jour fix angesprochen haben, wegen der Reisen zu den Verbraucherzentralen, die Dependance in der Verbraucherzentralen, in Kontakt mit denen und werde abhängig von euren Kalendern diese Termine vereinbaren. Das heißt, guckt bitte nach, ob Ende Februar, Anfang März eure Kalender aktualisiert sind, sodass ich dann auch wirklich gucken kann und sehen kann, wann das ist. Das mache ich halt zentral jetzt. Christina hat dazu eine Mail geschrieben vor einiger Zeit. Da stehen alle weiteren Informationen drin, ausführlich. Also nur einfach darum bitten, dass die Kalender Ende Februar, Anfang März aktuell sind.
Gut, gibt es noch weitere Sachen? Angelika?
Der nächste Runde Tisch Tierschutz von uns findet am 8.2. statt.
Gut, danke. Auch was? Alles klar, gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 9, Berichte und Sonstiges. Und sonntags haben wir einen Antrag von Sven.
Ich möchte uns allen ein bisschen Arbeit abnehmen. Ich habe mich letztens dezent darüber geärgert, dass unser PGF aber aus nachvollziehbaren Gründen, wie ich erfahren habe, die Barkasse abgeschafft hat, dieser Fraktion. Es ist im Moment Praxis in der Fraktion, dass wenn irgendjemand irgendwas erstattet haben möchte, muss diese Person das auslegen, egal ob es 5 Euro oder 5.000 Euro sind, weil die Fraktion sich nicht in der Lage gesehen hat, irgendwas online zu bezahlen. Das heißt, wenn Alex die 45 Euro Visitenkarten bezahlt, muss Alex 45 Euro Visitenkarten auslegen. Man kann nicht überall mit Vorkasse bezahlen, gerade Flüge, Hotelbuchungen und so weiter musste ich bis jetzt immer auslegen. Ich möchte einfach formell beantragen, dass die Fraktion sich entweder eine Kreditkarte macht. Ich weiß, dass unser GLS-Institut keine Kreditkarten ausstellt. Es gibt aber aufladbare Kreditkarten im Internet oder Einmal-Kreditkarten, die man einfach benutzen kann. Das ist keine große Sache. Wahlweise kann man sich diese Fraktion auf einen PayPal-Account einlegen. Ich weiß, da gibt es datenschutzrechtliche Bedingungen. Ich bin auch mit einer Kreditkarte vollkommen zufrieden. In dem Fall kann nämlich die Fraktion dann einfach die Sachen im Voraus bezahlen und der Abgeordnete muss nicht 3 Reisekostenanträge ausfüllen, um dann nach einem halben Jahr seine Kosten irgendwie wiederzukriegen. Das spart nicht nur den Abgeordneten Arbeit, sondern auch der Geschäftsstelle, weil die sich die Bearbeitung von solchen Erstattungsanträgen sparen kann. Dem Fraktionsvorstand habe ich das schon vorgeschlagen, der hat sich mit meinem Anliegen nicht befasst, deswegen beantrage ich das jetzt hier auf der Fraktionssitzung. Der Fraktionsvorstand wird befasst.
Sven, das stimmt nicht. Ich war eigentlich gerade drauf und dran, dein Anliegen umzusetzen, aber schön, dass wir darüber reden, Sven. Ich möchte dich darauf hinweisen, dass dieser Antrag nur dann zur Vereinfachung führt, wenn auch alle zu den Bezahlungen zugehörigen Rechnungen in der Geschäftsstelle eingehen. Ansonsten führt es nämlich dazu, dass ich über die Geschäftsstelle von Leuten wieder Geld eintreiben muss und das müsste ich dann mit aller Härte tun. Das würde sehr viel Bürokratie führen. So, das ist jetzt der eine Punkt und außerdem möchte ich mich dagegen verwehren, dass es vorher nicht möglich war, dass die Fraktion Kosten ausgelegt hat. Doch, das war möglich, aber es ging halt nicht über Kreditkarte. Es ging gab die Möglichkeit, Vorkasse zu machen oder was auch immer.
So, bevor das hier jetzt ausartet, Alex, Uli, wenn du es auch schon sagst, dass du eh schon in der Umsetzung bist, dann setzen wir das jetzt einfach um. Wir müssen nicht großartig darüber diskutieren. Es wird auch eine Richtlinie zur Handhabung damit gehen. Das bedeutet, die Geschäftsstelle wird exzessiv darüber, auch über die Belege und so weiter und so fort, dann halt auch arbeiten. Also am besten keine Belege in den Abgeordnetenhände, wenn es über die Fraktionskasse läuft. Genau. So, aber das kann Uli auch alleine festlegen, da müssen wir jetzt nicht über den Antrag darüber entscheiden.
Ich habe einen Antrag gestellt und würde gerne, dass darüber abgestimmt wird. Ansonsten müssen wir abstimmen darüber, dass wir uns nicht mit diesem Antrag befassen.
Da recht von mal gesehen. So, wer? Ja, Angelika?
Ich beantrage sofortige Beendigung der Debatte. Zweitens, angesichts der bisherigen Diskussion, die sofortige Abstimmung über Svens Antrag, meine persönliche Erklärung dazu. Ich werde ihn ablehnen, weil ich überzeugt bin, dass der Fraktionsvorstand das regelt.
Schön, dass du so Vertrauen uns hast, Sven. Gut. Erstmal sind wir bei Angelikas Geschäftsordnungsantrag. Möchte jemand da... Wir sind trotzdem bei Angelikas Geschäftsordnungsantrag, verdammt nochmal, Alex. Mann, egal, ist mir kacke, ob das jetzt da drin steht oder nicht. Angelika hatte sich gemeldet dazu, möchte ihm was dazu sagen, und dann stimmen wir drüber ab. So. Nein, es möchte keiner was dazu sagen. Ich würde dann Wolfgang und Alex nochmal das Wort erteilen und dann stimmen wir den Antrag von Sven ab. Was ich dazu sagen will, dass seitdem ich in der Fraktion bin, es die Geschäftsführung nicht geschafft oder die Geschäftsstelle sowas zu machen, was eben mal bedeutet, dass ich mal 500 Euro für die Fraktion auslege. Insofern würde ich auch Svens Vorschlag begrüßen. Danke.
Vor dem Hintergrund, dass Emanuel nächste Woche beispielsweise ein Auto mieten muss, um Akten einzusehen am Friesenhof und eine gewisse Flexibilität dafür notwendig ist, bin ich auch für Svens Vorschlag. Frage ist einfach die, gibt es das auch kostenlos?
Gut, dann stimmen wir jetzt über den Antrag ab. Wer ist für den Antrag von Sven? Wer ist dagegen? Zwei, vier Leute dafür, zwei dagegen, wird der Antrag angenommen. Nein. Uli, wenn vier Leute dafür stimmen, zwei dagegen, dann kann sich keiner mehr enthalten. Kindergärtner. So, gibt es sonst noch etwas unter Sonstiges? Mario.
Ich würde darum bitten, dass die Geschäftsstelle oder wer auch immer sich dafür verantwortlich fühlt oder damit beauftragt wird, nochmal bestehende Regelungen an insbesondere neue Mitarbeiter bringt, die das einfach nicht wissen können. Zum Beispiel, wie benutzen wir unsere Hashtags und so weiter. Also Sachen, die für uns, die viele von uns hier sehr geläufig sind, dass wir das vielleicht nochmal zusammenfassen und umbringen, weil ich in letzter Zeit festgestellt habe, dass es da Abweichungen gibt.
Vielen Dank für die Anregung, Mario. Ich habe euch allen im Dezember den Entwurf des A-Z-Dokuments rumgeschickt, was genau diese ganzen Absprachen und Regelungen enthalten soll. Ich habe eine umfassende Menge an Rückmeldungen bekommen aus Seiten der Mitarbeiter und der Abgeordneten, nämlich genau null. Was für mich den Schluss darlegt, wenn ich nach über einem Monat keine Rückmeldung zu diesem Dokument bekomme, dass wohl alles in Ordnung war und alles ausreichend dokumentiert ist. Wenn du jetzt Anmerkungen dazu hast, dass da was drin fehlt oder nicht vollständig ist, dann würde ich vorschlagen, dass du nochmal in deine Mails guckst, einmal auf meine Mails antwortest und mir einen Änderungsvorschlag dazu machst. Dann werde ich das gerne da einpflegen. Ich habe außerdem Andrea jetzt nochmal gebeten, darüber zu gucken. Das hat zu einer größeren Anzahl an Änderungsvorschlägen geführt, weil dieses Dokument halt doch nicht so perfekt ist, wie man das aufgrund der Rückmeldung aus dem Dezember hätte denken können.
Aber bis dieses Dokument abschließend bearbeitet ist, gelten doch die Beschlüsse der Fraktion. Dachte ich. Und also grundsätzlich ist das so, wenn wir Beschlüsse in der Fraktion gefasst haben, gelten die. Und das muss man den Leuten zur Kenntnis bringen, sonst können sie sie nicht einhalten. Nee, ich meine nur...
So, Mario?
Dann nicht.
Es geht nach wie vor, du hast eine Mail von Uli bekommen, da stehen diese Beschlüsse auch drin, zusammengefasst im Dokument A bis Z, wenn du da Änderungswünsche zu hast. Ansonsten gilt es nämlich das, was dann dieses Dokument erarbeitet wird. Punkt. So, das wird allerdings noch beschlossen werden, wenn es fertig ist. So, Angelika hatte noch was zu Sonstiges.
Ja, ich will euch nur ganz kurz vom Wochenende erzählen. Wir waren ja von Samstagmorgen bis gestern Abend in Berlin auf der Internationalen Grünen Woche. Interessant finde ich, also ich mache das ja jedes Jahr, weil wirklich alle Agrar- und Umweltpolitiker da sind und ich auch immer mal Piraten treffen kann aus NRW. Interessant ist wirklich, dass in dieser ganzen Auseinandersetzung in Schleswig-Holstein politisch mit Fokus auf den bevorstehenden Wahlkampf und die Landtagswahlen die CDU versucht, ihr bäuerliches Umfeld absolut zu mobilisieren und das auch mit Erfolg schafft. Ich weiß, dass wir da alle nicht so wahnsinnig engagiert sind, aber gerade wenn es darum geht, was wir gerade diskutiert haben, ländlicher Raum oder Landwirtschaft, Veränderungen im bäuerlichen Umfeld, das heißt wirklich auch die Not der Bauern, die absolute Existenzprobleme haben, gerade im Bereich der Milchviehhaltung, und der Schweinehaltung. Dies Jahr das erste Mal war, dass die Leute uns wirklich angesprochen haben, gerade außerhalb der gesetzten Podien, weil sie irgendwie hoffen, dass irgendwie nochmal neue Vorschläge kommen. Ich finde, das ist eine positive Entwicklung, das war die letzten Jahre noch nicht so. Und wollte euch einfach mal das Feedback geben, weil viele sagen, ja, ihr geht ja sowieso nur 3 Tage essen und trinken. Das war richtig Arbeit und das geht von Tierschutz bis zu allen anderen Bereichen. Und ich glaube, dass es doch sinnvoll ist. Ich hatte mir das nämlich wirklich überlegt, ob ich wieder ein Wochenende draufhaue für so eine Konferenz. Ich glaube, das ist gut, dass wir da präsent sind und würde appellieren, dass wir das versuchen, auch weiter abzudecken. Also auch wenn ich euch frage, könnt ihr vielleicht mal da oder dahin fahren, weil es sind immer mehr Wochenendtermine, die jetzt dazukommen. Alex?
Dazu ergänzend, allgemein wird Habeck nicht besonders positiv aufgenommen durch alle Bereiche hindurch und gerade im Bereich der Energiewende, der Landwirtschaft, aber auch des Wolfes, das ist eigentlich ein Querschnittsthema, wo man das, was die Landesregierung vorhat oder auch in den nächsten Jahren vorhat, sehr besorgt beobachtet. Das fängt von Energieleitungen an, über Monokulturen, die durch die Energiewende verschuldet sind, bis hin zu den Auswirkungen auf Rot- und Dammwild, wo dann auch wieder der Wolf irgendwie reinspielt. Und da gibt es auch unter anderem Sachen, wo man sagt, wie durch Wildtierschäden man da Entschädigungen führt, vielleicht auch mit dem Wolf. Das sind Themen, die auf jeden Fall noch gesetzt sind und die kommen werden, die in der Diskussion sind, der sich Habeck größtenteils verweigert. Danke.
Na, wie heißt es so schön? Wer die Braunen als Feind hat, hat die grüne Basis als Freund. So einfach funktioniert das. Sven?
Mir fällt gerade auf, ich habe euch den Abgeordneten noch eine E-Mail geschickt. Es geht um einen Termin am 29. Februar. Ich habe bis jetzt nur Rückmeldungen von Wolfgang bekommen. Ich habe eine Podiumsdiskussion in Flensburg zwischen 9 und 12 irgendwann wird die sein. Und ich bin an dem Tag, würde ich gerne auf eine Messe fahren und suche jemanden, der für mich die Podiumsdiskussion in Flensburg übernimmt. Es geht nicht um Schulpolitik, sondern es ist eine regelmäßige Veranstaltung. Ich bin da jetzt schon zum 3. oder 4. Mal. Es ist eine ganz nette Diskussion mit ganz aufgeweckten Schülern über alle möglichen landespolitischen Themen. Der Wolf war letztes Mal ganz doll in der Diskussionsrunde. Vielleicht kann jemand außer Wolfgang von euch dahin fahren und mich vertreten. Vielen Dank.
Gut, das können wir noch, Sven, noch bilateral klären. Gibt es noch was zu Patrick kann das. Super. Ja, sonst noch was zu Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich die Mitarbeiter bitten zu gehen. Die Abgeordneten bleiben hier wegen POA. Und ja. Gracias.